Die profitabelsten Kunden sind immer die Omnichannel-Kunden. Nicht nur die, die in einem Store kaufen oder online, sondern die beides machen.
Und die Königsklasse ist da, ich kaufe online und gebe es im Store zurück?
Genau, zum Beispiel. Also ich habe online, ja, da muss ich irgendwie die Daten zusammenkriegen, dann habe ich offline, dann habe ich die App noch in der Regel. Das sind eigentlich so die wesentlichen. Und der Traum ist natürlich dann noch irgendwie die Third-Party-Daten von Marketplaces zu bekommen. Aber da wird es dann schon schwierig. Aber wenn du, ich sag mal, wenn du online und den Store im Griff hast, dann kannst du eigentlich schon mal, hast schon mal eine gute Datenbasis.
Kommt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die sich mit dem Thema KI beschäftigen möchten. Mein Name ist Patrick Heinen. Ich bin seit 12 Jahren bei Salesforce im Bereich des technischen Vertriebs und heute zu Gast bei mir Nino Bergfeld, ebenfalls von Salesforce. Hallo Nino.
Hallihallo. 9 Jahre bei Salesforce.
9 Jahre.
Da hast du mir ein bisschen was voraus.
Ja. Ja, der Grund, warum wir heute Nino tatsächlich hier haben, ist, weil wir natürlich im Bereich Salesforce auch sehr viele industriebezogene Lösungen einsetzen und Nino ist im Bereich Retail bei uns unterwegs und ich glaube, wir werden ein paar spannende Diskussionen haben. Damit die Zuschauer jetzt aber mal wissen, was du genau machst und so ein bisschen über dich erfahren, haben wir etwas zusammengeschnitten und das von einer KI sprechen lassen. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Wow. Unser Gast der heutigen Folge ist seinem Berufswunsch als Kind wohl näher gekommen als jeder andere. Nino Bergfeld wollte immer Roboterbauer werden, das hat er zwar knapp verfehlt, aber immerhin ist er heute stolzer Puppenhausbauer für seine Töchter. Wenn Nino nicht gerade als Freizeithandwerker im Einsatz ist, dann nimmt er wahrscheinlich seinen Podcast The Retail Reality Show auf. Doch lange bevor es den gab, startete Nino seine Karriere als Entrepreneur und später als Tech-Consultant für E-Commerce und Reseller. 2015 wechselte er zu Salesforce und spezialisierte sich auf die Transformation von Retail-Kunden. Heute ist Nino Director Retail Advisory und Co-Founder des Salesforce Emerging Tech Studio. Man muss es nicht sagen, aber es liegt auf der Hand, Nino vereinbart breite IT-Kompetenz mit großer Begeisterung für KI. Und spätestens seit seiner ersten Begegnung mit KI auf TikTok träumt er vom KI-Agenten für jede Mitarbeiterin.
Ja, cool. Spannend.
Kann ich die buchen, die KI?
Ja, war das denn inhaltlich so
absolut,
in Ordnung?
Absolut, ja.
Haben wir es auf den Punkt gebracht.
Ja, absolut.
Spannend. Was ist denn so der erste KI-Use-Case gewesen, mit dem du persönlich in Kontakt gekommen bist?
Ah, ich glaube, wie bei 99% der anderen. Also meinst du jetzt KI oder GPT?
KI im Allgemeinen.
E-Commerce Predictions, das ist glaube ich so der ist ja nur Statistik, pure Statistik. Und ich glaube, das war so der eingängigste, ja, also auf der Webseite, in der App oder in der E-Mail, die zu personalisieren. Das war so, glaube ich, meine Anfänge.
Und auf den Generative Hype bist du natürlich auch aufgesprungen. Was hat dich da so begeistert?
Absolut. Ich meine, die Dame hier in der KI hat es ja gerade schon gesagt, Emerging Tech Studio. Ja, vor 2 Jahren war es das Web3 Studio. Das waren so meine Anfänge, so ein bisschen mit neuen Technologien. Mhm. Und da haben wir recht schnell eine Brücke auch gebaut von Web3 nach KI, ja, wo jetzt auch die Klammer sich langsam wieder schließt. Und da war dann natürlich ChatGPT ganz hoch im Kurs, ja, ganz früh schon. Habe ich die Sachen ausprobiert, ja, ChatGPT 3 in den Anfängen und jetzt bin ich natürlich bei allen LLMs und teste die und nutze Po und was auch immer.
Okay, und jetzt für unsere Zuhörer und Zuschauer, speziell im Retail-Bereich, wo siehst du da den riesigen Mehrwert einer generativen KI?
Also ich meine, Retail ist natürlich gerade im bisschen im Tal der Tränen, ja, irgendwie Kunden verängstigt, ja, Zukunftsängste, Energiekosten teuer, hohe Inflation. Das schlägt natürlich auf die Retailer durch, die investieren weniger und versuchen natürlich jetzt ihre Margen zu retten oder ihre Unternehmen zu retten. Und wenn sie das machen, müssen natürlich Kosten. Ja. Entweder du drückst auf die Topline und versuchst mehr Umsatz rauszuholen, was gerade schwierig ist. Einfacher ist es, Kosten zu sparen. Und da ist natürlich gerade so aller Fokus auf Cost-Savings in jeglicher Hinsicht. Und am einfachsten ist Customer Service, ja, ist sowieso ein Service-Center. Also ich gehe einfach mal so ein bisschen in meine Kunden rein. Mhm. Ist eh ein Cost-Center, ja, drücken wir halt noch 20% mehr Effizienzen raus. Und da ist natürlich dann KI oder GPT, die neueren KI-Applikationen jetzt gefundenes Fressen und Gold wert für die.
Hast du da ein paar konkrete Beispiele?
Prozessautomatisierung. Also wenn ich mal vielleicht anfange mit KI, ja, Predictive, irgendwie Case Prediction oder NPS Prediction, ja, kannst du ja ganz einfach machen anhand der 1000 alten Cases, gewisse Parameter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt was anbrennt und der Kunde einen schlechten NPS, Net Promoter Score, zeigt.
Ja.
Er ist eigentlich so der eingängigste, den haben wir ja schon länger und versteht eigentlich jeder. Und auf dem basierend dann Automatisierungen, das ist, glaube ich, mal ein ganz eingängiger Case. Und die neueren natürlich jetzt hier Einstein Service Replies, ja, kann man später auch nochmal genauer drauf eingehen, ja. Mit Gucci. Funktioniert super, ist advanceder, aber hat einen echten Mehrwert für den Kunden. Einstein Case Summary, ja, jemanden, der einfach eine Zusammenfassung schreibt, was war gerade Thema des Gesprächs und das dann wieder nutzbar macht, ja, für einen FAQ-Artikel zum Beispiel. Auch ein super, super Use Case.
Das heißt, du würdest prognostizieren, dass Retail-Unternehmen, die KI jetzt auch zum Einsatz bringen, dass die dadurch eine ganz andere Wahrnehmung ihrer Kunden haben? Oder wo liegt jetzt für das Unternehmen und vor allen Dingen auch für den Kunden am Ende der genaue Vorteil?
Also ich würde sagen, momentan kriegt der Kunde davon eigentlich noch wenig mit, weil das sind alles interne Prozesse. Ja? Vielleicht mal ein guter Chatbot, da gibt es jetzt auch schon gute Beispiele, auch von Salesforce natürlich. Aber ich glaube, das wird so der erste Teil, der erste wirkliche Durchschlagspunkt, wo der Kunde eine bessere Experience kriegt von den Unternehmen, wenn die Bots so gut werden, dass die wirklich autonom so einen Service-Case abfrühstücken können. Mhm. Wo es dann richtig spannend wird, glaube ich, und da kommen wir dann, ja, hoffen wir mal, Prediction, Nino, Ende 2024, kommen wir ein bisschen raus aus dem Tal der Tränen. Und die Unternehmen investieren wieder mehr, auch in Innovation. Dann denke ich, dass wir experience-lastigere Use-Cases sehen. Ja? Also eine transformierte Website, die vielleicht anfängt mit einem Chat, die vielleicht in Zukunft komplett eine Conversational Engine wird, ja, dass du mit einem Agent, mit einem Adidas Agent zum Beispiel, konversierst und der kennt dich natürlich, weil du eingeloggt bist und der weiß meine Schuhgröße und dem sage ich dann, hey, ich gehe am Wochenende zum Wandern, zum Tegernsee und der weiß, wo das ist und weiß, wie das Wetter da ist und er kennt meine Präferenzen und dann kriege ich halt drei perfekte Vorschläge für ein Outfit.
Ja.
Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Gerade, wie gesagt, das sind halt natürlich auch teure Investitionen für die Unternehmen. Und gerade ist der Fokus natürlich auf Effizienzen. Ja. Aber das sind dann Use Cases, wo der Kunde dann wirklich auch einen Benefit hat und einen Mehrwert hat. Und ich glaube, wie mit jeder neuen Technologie, muss sich der Kunde erstmal dran gewöhnen. Ne? Also auch die Interfaces ändern sich ja. Heute bin ich irgendwie gewohnt, Amazon hat uns allen gelehrt, irgendwie riesen Website. Ich scroll mich durch tausende von Produkten, nutze einen Filter und habe immer noch hunderte von Produkten. In Zukunft mache ich das nicht mehr, sondern ich habe ein Interface, ja, ein Natural Language Interface und da muss ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen. Ja.
Das wäre auch so mein persönliches Highlight, um ehrlich zu sein. Diese Filter, die ermüden mich. Wenn wir jetzt mal beyond 24, 25 so ganz langfristig denken, was erwartet uns da?
Also ich würde sagen, so wenn man sich mal so ein bisschen die Trends anschaut, auch auf der NRF, es geht immer mehr in Richtung AGI, ja, so am Horizont, ja, so Horizon 3, da gibt es ja diese verschiedenen Horizons von künstlicher Intelligenz und nicht Horizon 3, ähnlich wie bei jetzt autonomen Fahren, irgendwie Level 4, 5, wird alles autonomer und ich glaube, so das ist auch ein Konzept, das wir bei Marken und bei Händlern immer stärker sehen werden, aber auch generell bei allen Unternehmen. Und ich würde mal sagen, jeder Mensch, ja, der Patrick hat in Zukunft sein Agent, ja. Ja, irgendwie einen virtuellen Klon von dir, genau wie ich. Und dem gebe ich einfach einen Auftrag. Ja. Machen wir mal ein Meeting mit Patrick, besorgen wir mal neue Sneakers, verhandeln mal mit der Telekom meine Energy Bill runter, meine Telefonrechnung runter oder mit E.ON irgendwie einen neuen Vertrag. Und genauso wird es dann auch sein, ja, mit Agent-to-Agent-Kommunikation. Ja. Wenn ich irgendwie ein Problem habe, hey, ich habe irgendwie mein Paket ist immer noch nicht da. Typischer Use Case im Retail.
Ja.
Sage ich halt hier im Nino GPT. Geh mal zu Zalando und regel das für mich. Und ich glaube, da wird es hingehen. Und die nächste Prediction, die natürlich dann sich da logisch anschließt, ist, wenn alles automatisiert ist, wo ist die Differenzierung? Und ich glaube, dann kommt so wieder der Human Factor zurück, ja, der menschliche Aspekt, wo dann menschliche Beziehungen wieder wichtiger werden, aber wirklich so für die selektiv wichtigen Interaktionspunkte. Ja.
Okay, ich stelle mir gerade so vor Augen das Szenario vor, dass sich Siri mit Alexa unterhält, ne? Zwei Agenten. Das kannst du ja auch in der Endlosschleife bringen.
Absolut,
ja. Ja, spannend. Lass uns doch mal über Use Cases sprechen. Wenn ich jetzt an E-Commerce denke, dann denke ich an den Bereich Content Creation. Ja, das sind so, ich brauche Bildmaterial, ich brauche Texte und so weiter. Wie weit sind wir da mit der KI? Wie wird sich das verändern aus deiner Sicht?
Also das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube generell so alle Domains so in der Wertschöpfungsprozess, ja, von der Supply Chain bis über Vertrieb, Marketing, Customer Service. Also ich glaube da so die, da gibt's ja weniger anstrengende, sag ich jetzt mal, und weniger intensive Prozesse, wo weniger Manpower reingeht. Aber ich glaube, du hast da gerade angesprochen, Content-Erstellung ist ein Riesenthema, was natürlich auch sofort Impact hat auf Conversion Rate, auf einen durchschnittlichen Warenkorb zum Beispiel. Und da kannst du unglaublich viel Effort versenken als Firma, ja, in Produkttexte, in Produktbilder, ja, sowohl für die Website, für die E-Mail-Kampagne. Und da gibt es ja immer wieder Beispiele. Ja. Kannst du auch nachlesen, wenn du mit unseren Kunden und mit meinen Kunden redest, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt gekauft wird, steigt mit der Anzahl der Bilder. Ja, wenn du ein Bild hast, sehr schlecht, versus du hast 7 Bilder, du hast vielleicht noch eine VR-Visualisierung. Ja. Du hast noch ein Bewegtbild, hast eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Und ähnlich ist es mit dem Produkttext auch. Wenn du jetzt aus einem Bild einen Produkttext generierst, das kann eine KI mittlerweile auch ziemlich gut. Mhm. Habe ich mir auf der NRF auch angeschaut. Wir haben eine Partnerschaft mit Typeface,
ja,
als Salesforce. Die waren auch da auf der NRF. Unglaublich gut. Cooler Use Case, funktioniert super.
Ist ja jetzt auch in der Marketing Cloud integriert.
Exakt,
ne?
Ja. Also Idee, ich weiß nicht, ob es die Zuhörer schon wissen, du hast halt einfach ein Produktbild und du mit einem Prompt, ja, sagst du einfach der KI, wie das Bild dargestellt werden soll. Bringen wir mal den Sneaker vor Rocky Mountains versus den Alpen versus irgendwie Tegernsee und dann macht er das. Und du als Nutzer musst nicht mehr das selber machen mit Photoshop oder eine Agentur beauftragen. Das gleiche Bild dann mit dem Text, das gleiche mit der Betreffzeile. Nimmt die halt einfach wahnsinnig viel Arbeit ab und elevated so ein bisschen das Jobprofil, würde ich sagen.
Ja, ich habe es auch schon mal im Einsatz gesehen. Du hast eben was über die Vision gesagt, dass du deinen eigenen Avatar quasi hast. Mhm. Wie wichtig ist das Thema personalisierte Ansprache und was ist davon heute schon umsetzbar?
Also ich meine, Personalisierung im Marketing, haben wir auch mit Peter Gentsch, der auch schon zu Gast war und meinem Podcast, immer drüber unterhalten. Personalisierung im Marketing ist natürlich das Buzzword der letzten Dekaden. Konkret umsetzbar, würde ich sagen, und das kann man auch heute schon sehen, wir haben Piloten, dass du zum Beispiel Produkttexte individualisierst. Wenn du dich einloggst auf einer Webseite, dann kannst du theoretisch jeden Produkttext einfach customizen für den Nutzer. Wenn er den Text durchliest, dann ist der halt ein Stück weit anders, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er das kauft.
Ja.
Ja, genau. Also ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Produkttexte, gibt es ja auch ganz viele Beispiele schon am Markt von so kleinen Standalone-Tools, die das schon gut machen. Customer Service, glaube ich, auch ein weiterer Use Case, haben wir gerade schon besprochen.
Ja.
Aber bei der Personalisierung sind es, glaube ich, echt so die personalisierten Produkttexte, Bilder, wo wir natürlich jetzt wahrscheinlich noch nicht at scale sind, ja, dass das jetzt irgendwie jeder nutzen kann, also auch teure Technologie.
Klar.
Ich würde eher mal sagen, es fängt nicht bei der 1:1 Personalisierung an. Da sehe ich das momentan noch nicht so richtig, sondern eher auf Kampagnenebene.
Mhm. Und kannst du unseren Zuschauern mal so ein Gefühl dafür geben, wenn man jetzt quasi dort in die Champions League einsteigen möchte, was braucht man dafür? Was brauche ich für eine Datenbasis? Wie sammle ich mir Affinitäten der Benutzer? Brauche ich jetzt nur einen Online-Shop? Erklär uns doch mal, wie das funktioniert.
Also ich glaube, damit du bei einer richtig guten Empfehlung rauskommen kannst, also wenn du jetzt mal quasi sagen wir mal die 1:1 Personalisierung nimmst, ja, da bist du ja gerade, dann brauchst du auf jeden Fall mal die Datensilos, gerade im Handel und in der Markenwelt hast du natürlich den POS, ja, den stationären Handel. Mhm. Das ist ein wichtiger und schwieriger. Ja, da kriegst du die Daten nicht so unbedingt, weil du brauchst eigentlich immer einen Identifier an dem Transaktionslog und den kriegst du eigentlich in der Regel über ein Kundenbindungsprogramm. Ja, zeigst die Karte. Deswegen fragt dich ja natürlich in der Regel auch jeder, bei DM kennt es jeder, haben sie Payback?
Mhm.
Nein. Und so kriegst du dann die identifiziert und die unanonymisiert Also POS ein wichtiger Punkt, weil da ganz viel Transaktion läuft. Der zweite ist natürlich online.
Ja.
Einfacher.
Haben die Unternehmen ja auch dann in der Regel selber im Griff.
Exakt, da haben die in der Regel selber im Griff, aber natürlich auch nicht, also auch ein riesen Painpoint, weil wenn man sich mal Guest Orders anschaut in Deutschland, also Leute, Kunden, die nicht ihren Profil erstellen auf einem E-Com-Webseite, sondern einfach hier den Gast-Checkout machen. Mhm. Unglaubliches Problem.
Mhm. Weil es so viele machen.
Machen unglaublich viele. Mhm. Und teilweise machen die das dann quasi in Guest-Checkout. Beim zweiten Order haben sie es vergessen und machen dann ein Profil. Ja, dann haben sie wahrscheinlich zwei Profile oder vielleicht sogar drei mit noch einer anderen E-Mail-Adresse. Also per se dieser Online-Kanal für sich ist schon schwierig zu handeln, auch wenn es einfach klingt. Aber es ist einfacher natürlich wie in einem stationären Einzelhandel. Also ich habe online, ja, da muss ich irgendwie die Daten zusammenkriegen. Dann habe ich offline, dann habe ich die App noch in der Regel. Ja, die größten Händler oder die Brands haben alle eine App.
Ja.
Habe ich eine App-ID. Habe ich Bewegungsdaten, habe ich Browsing-Daten. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen. Und der Traum ist natürlich dann noch irgendwie die Third-Party-Daten von Marketplaces zu bekommen. Aber da wird es dann schon schwierig. Aber wenn du, ich sag mal, wenn du online und den Store im Griff hast, dann kannst du eigentlich schon mal, hast schon mal eine gute Datenbasis. Ja, und dann musst du natürlich die zusammenkriegen, die duplizieren, diesen eine Unique-ID, ja, von der, oder Customer 360, wie wir das nennen. Mhm. Wenn du das mal im Griff hast, dann hast du natürlich auch ein viel leichteres Spiel bei KI. Also in jeglicher Ausprägung. Predictive, ja, wie descriptive, wie auch ein LLM, der sich viel leichter tut, was Sinnvolles über dich dann zu sagen.
Okay. Und wir haben ja eben auch über Service gesprochen, da haben wir schon mal ein bisschen eingetaucht. Wenn du jetzt mal im Retail-Bereich schaust, klar, Service im Kontext Online-Shop mit Returns und wo ist mein Paket und so, das kann sich jeder vorstellen. Mhm. Wie wichtig ist das für den In-Store-Handel? Also wie viel Complaints, also ich persönlich habe jetzt noch keinen Complaint gehabt, weißt du, wenn ich jetzt irgendwo was kaufe, dann gehe ich in den Laden und tausche es da um. Wie wichtig ist die Zusammenführung von Online und Retail-Shop wirklich für die Retail-Anbieter?
Total wichtig, also Omnichannel ist also wieder ein Buzzword in der Welt oder Multichannel. Ganz viele Retailer, also das kann man auch in den Daten sehen. Ja, die profitabelsten Kunden sind immer die Omnichannel-Kunden. Nicht nur die in dem Store kaufen oder online, sondern die beides machen.
Und die Königsklasse ist da, ich kaufe online und gebe es im Store zurück?
Genau, zum Beispiel.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht immer gewünscht von den Kunden, aber sehe ich auch mittlerweile Use Cases, dass Kunden, also unsere Kunden, das incentivieren. Ja, weil es natürlich auch Vorteile für die und für die E-Com-Marge hat. Weil jeder Versand kostet Geld. Also mit DHL, ja, kannst du selber sehen, 4,95 Euro so ein Shipping. Wenn du eine Retoure hast, kostet es nochmal. Wenn du dem Kunden quasi einen Mehrwert bietest und sagst, hey, du kriegst jetzt ein paar Loyalty Points, oder von mir aus Green Points, wenn du es zurückbringst im Store, ja, und vor allem in dem Store, wo vielleicht der Stock gerade wenig ist, also oder negativ sogar. Mhm. Das heißt, du könntest es da jetzt verkaufen. Im Gegensatz, du schickst es in ein Warenlager am Ende von Deutschland zurück. Dann kannst du dem Kunden ja auch ein bisschen einen Benefit geben, ja. Kundenbindungspunkte oder Green Points, für die er dann wieder was kriegt.
Okay.
Aber es macht natürlich total Sinn, einen Kunden nochmal in einen Touchpoint zu treiben und der heißt offline, weil da, wenn du da einen guten Verkäufer hast, der geschult ist, der jetzt nicht nur die Technologie hat, ja, dass er weiß, jetzt kommt der Patrick, holt seinen Schuh ab, sondern hier gleich nur die paar Socken, die dazu passen, dann hast du natürlich nochmal einen Upsell und das will natürlich jeder.
Und gibt es da im Servicebereich auch Mehrwerte, die die KI schaffen kann, die jetzt nicht Richtung Kunde gerichtet sind? Da haben wir ja eben drüber gesprochen, ne? Bessere Beratung, kürzere Service Cases, Chatbots und so weiter, aber nach innen gerichtet?
Mhm. Also zum Beispiel, wir haben ja Order Management, das ist ein Teil von unserer Plattform, ja, der halt eben die Order managt von dem Punkt, wo du auf den Kaufbutton drückst, bis zu dem Punkt, wo du es in der Hand hast. Da gibt's natürlich jetzt Return Insights, super spannend. Ja, was sind Return-Gründe? Ja, ist für einen Händler immer wichtig zu verstehen, habe ich einen systematischen Defekt? Ist das Produkt systematisch zu klein, zu groß oder ist irgendwas kaputt?
Die Returns sind ja auch gerade für den Online-Handel ein riesiges Problem.
Exakt, ja. 50% in der Regel im Fashion ist da keine Seltenheit.
Mhm.
Und da gibt's natürlich jetzt viele Möglichkeiten mit KI. Das heißt, es ist einfach Dashboards, die KI erstellt, mal dir Insights zu geben. Was ist überhaupt das Problem? Ja, vielleicht kann ich das abstellen und mir Geld sparen.
Ja.
Aber interessanter wird es dann noch, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, wenn KI dann Mehrwert liefert in Richtung, ja, wenn du heute mal deine Retouren nimmst, ja, du hast einen Retouren-Sticker drin. Und wenn du das Ding zurückschicken willst, klebst das Ding drauf und bringst es halt in die Post und dann geht es in ein Warenlager und da wird es dann entweder gesäubert, weggeschmissen oder vielleicht hoffentlich wieder verkauft. Ja. Das kann man natürlich auch effizienter gestalten, weil wenn mal ein krasses Beispiel, du kaufst einen Sneaker und der passt dir nicht und du schickst ihn jetzt zurück ans Warenlager, der würde aber in deiner Stadt, ja, du wohnst ja irgendwo im Düsseldorf, glaube ich, oder? Mhm. Sagen wir mal, in Düsseldorf haben die einen negativen Bestand. Das heißt, da ist eigentlich der Sneaker total in Demand und die Kunden hätten den gerne. Wenn jetzt die Engine so schlau wäre, dass sie sagt, hey, der Patrick bringt den jetzt zurück, ja, und du scannst ihn und dann geben die dir ein Shipping-Label, das dynamisch ist. Und dann kannst du es quasi draufkleben und dann geht es eben nicht ans zentrale Warenlager, sondern in den Store. Oder am besten, du bringst es noch zurück in den Store und dann hat jeder was davon.
Ist der Bestand wieder aktuell.
Genau. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein simples Beispiel, aber da kann man ganz viel machen, auch in Bezug mit RFID jetzt zum Beispiel. Das ist auch ein Riesentrend im Retail, dass du halt siehst, Echtzeitbestände in einem Store. Und wenn du dann weißt, hier, der Bestand ist knapp, ja, dann geht der Schuh eben dahin.
Ja, sehr cool.
Also kann man einiges machen.
Nino, wir haben jetzt eine Rubrik hier, die nennt sich Warum hat mir das keiner gesagt? Und in dieser Rubrik geht es eigentlich darum, was sind Erkenntnisse, die du jetzt über die Jahre auch bei Salesforce oder auch in den Retail-Projekten gewonnen hast, wo du aus heutiger Sicht was anders machen würdest.
Warum hat mir das keiner gesagt?
Warum hat mir das keiner gesagt? Also ich glaube, bei so KI-Projekten, ja, wenn man so mal 100% nimmt und von einem KI-Projekt sind wahrscheinlich ein ganz großer Anteil, ich würde es mal sagen, so 60-70% irgendwie die Datenbasis. Und ich glaube, die Kunden wollen natürlich immer sofort den Mehrwert, ja, verstehe ich auch. Aber die Datenbasis muss natürlich stimmen. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz besprochen. Das ist natürlich total unsexy, ja, und es hat mit Datentransformation zu tun und Cleaning und kann man sich ja selber vorstellen, wenn man so ein Excel vor sich hat und das Datumsformat ist anders und dann die E-Mail-Syntax ist anders und also einfach mal die Daten so ein bisschen in die Form zu kriegen, wie man sie eigentlich braucht, damit ich einen Mehrwert rausziehen kann, das ist total unspannend, aber verschlingt immer ganz viel Energie in den Projekten, bis dann mal ein Geschäftswert rauskommt, ne? Und ich glaube, da kann man eigentlich nie genug drauf pochen und da gibt es Workshop-Formate, ja, da gibt es spezialisierte Partner, die sich genau um diese Themen kümmern. Mhm. Die Accelerators haben zum Beispiel, die spezialisiert genau wissen, hey, ich habe POS-Daten von Oracle X-Store mal als Beispiel, die schauen so aus, die muss ich jetzt so transformieren. Und da kann man schon schnell zum Ziel kommen, aber man muss halt machen. Okay. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man eigentlich nicht genug stressen kann. Ja, das will ich jetzt unter der Rubrik, was mir keiner gesagt hat.
Sehr gut.
Laufen lassen.
Ja, spannend. Und jetzt nochmal über KI gesprochen. Was macht für dich im Retail mit KI überhaupt keinen Sinn? Vielleicht so Ideen, die Kunden mal hatten, wo du sagtest so, ach du Güte, was soll man denn damit jetzt anfangen? Gibt's da irgendwas?
Prinzipiell bin ich ja immer echt ein positiver Mensch und versuche erstmal mich überall reinzudenken.
Naja, es gibt aber ja manchmal Sachen, die man technisch umsetzen kann, die sich aber dann nicht rechnen. Also vielleicht so Erfahrungen, die du da gemacht hast.
Muss ich erstmal überlegen.
Ich kann dir ja mal ein Beispiel geben aus meiner Erfahrung. Ja, ich hatte einen Kunden, eine Großbäckerei, die kam, da kam bei uns der Vertriebsmitarbeiter um die Ecke und sagte, komm, wir machen jetzt für die einen Brötchen-Forecast. Wir müssen jetzt anhand von Wetterdaten und allem Möglichen müssen wir vorhersagen, wie viel Brötchen die wirklich backen sollen, damit sie am Abend nicht so viel wegschmeißen müssen. Und ich habe gesagt, meine Güte, es ist ja total, es ist riesenkomplex, ne, alleine die ganzen Daten zu korrelieren und das auszuwerten. Und wir haben das tatsächlich gemacht. Das ist ein Salesforce-Projekt geworden und die Großbäckerei hat wirklich die Entsorgung von Backwaren reduzieren können und es war ein super Use Case. Mhm. Sowas in der Art.
Also ich glaube, mir ist ehrlich gesagt noch nichts begegnet, wo ich jetzt sagen würde, macht überhaupt keinen Sinn, weil man muss einfach mal alles testen und dann irgendwie seine Learnings rausziehen. Deswegen würde ich jedes Projekt einfach machen und dann quasi aus dem, ja, wenn es ein Fail war, daraus lernen. Aber bisher habe ich alle Projekte eigentlich gesehen, wo die Leute zumindest mal was mitgenommen haben. Ich glaube, es sind mal so ein paar Ideen, ja, die ich so gehört habe, Retourenbot, ja. Also einen Painpoint haben wir vorhin schon besprochen, irgendwie Kundenservice, ja, viele Ideen gehen in die Richtung. Kann ich den Retourenprozess vereinfachen? Gibt es halt dann einen Bot? Den kann ich dann füttern mit den Daten. Macht Sinn, ne? Ist natürlich nicht immer einfach, weil die Daten auch verstreut sind. Ne? Da hast du noch das Order-Management dabei. Ist häufig halt auch nochmal ein Datensilo. Mhm. Aber macht total Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen. Oder natürlich auch hier der Traum von jedem Fashion-Retailer, dass er den Kleiderschrank von dir kennt. Ja? Nicht nur die Dinger, die du gekauft hast bei dem, sondern auch den Rest. Ja? Viele Ideen in Richtung, ich mache ein Foto und das Foto erkennt dann, was das für ein Kleidungsteil übernimmt, ist so eine Virtual Wardrobe.
Und deine Affinitäten auswertet.
Ja, und genau. So, ja. Mhm. Und da wird es natürlich dann schon echt haarig und interessant, weil gerade im Fashion-Retail ist halt ein T-Shirt nicht gleich einem T-Shirt. Ja? Abhängig von der Saison ist der Stoff dicker, dünner, der Schnitt weiter, enger, slim-fit, extra slim-fit, wide. Ja. Also da wird es dann unglaublich komplex. Aber natürlich auch das ist ein sinnvolles Projekt, sich mal dem zu nähern.
Ja, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir noch eine weitere Rubrik und die nennt sich der Folgetipp der Folge. Fällt dir irgendwas ein, was du unseren Zuschauern und Zuhörern empfehlen kannst im Bereich KI, irgendein super Podcast, irgendein spannendes Training?
Der Folgetipp der Folge.
Ich schaue mal relativ viel an auf YouTube. MIT hat ganz gute Kurse. Mhm. Also von echt so Einstieg, ich bin Newbie, ich traue es mich nicht sagen, aber ich will mal wissen, was ist überhaupt ein LLM, bis hin zu schon so ein bisschen advancedere Anwendungsfälle. Und dann gibt es natürlich auch die Learning-Plattformen, ja, Coursera zum Beispiel oder Udacity, die haben echt ganz brauchbare Sachen, die auch teilweise gesponsert sind von Google, Salesforce, Microsoft. Kann man sich auch mal anschauen. Aber wie gesagt, ich ziehe viel aus YouTube.
Sehr gut. Ja. Mhm. Nino, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und uns deine Rita-Erfahrung zum Besten gegeben hast.
Danke und, für die Einladung.
Vielen Dank nochmal und ich hoffe, dass wir in einer der nächsten Folgen dich ebenfalls hier begrüßen dürfen.
Sehr gut.